Wir machen noch bis Ende November an dem weiter, an diesem Quer, so denke ich mal, Querdenken, Querdenker. Wir wollen Jesus, die Einzigartigkeit Jesu einmal nicht an einem Abschnitt nur sehen, sondern quer hindurch. Und dann war mir selber immer wieder interessant, was greife ich heraus? Man kann natürlich Unendliches an Jesus finden. Sein Sieg über den Tod oder seine Liebe oder es ist ja alles einzigartig, aber ich habe heute gewählt, wie Jesus uns zur Umkehr bewegt. So immer wieder dieses Thema vom verlorenen Bußtag diesen Monat, und ich glaube, wir haben es gründlich aufgearbeitet, dass die Buße eine Dauersache sein soll. Und da habe ich Ihnen schon öfter gesagt, dass Jesus immer wieder von der Buße gepredigt hat. So fängt das an in den Berichten der Evangelien, aber das ist nur der eine Teil. Wenn ich sage, wir müssen umkehren, dann frage ich immer, wohin muss ich umkehren? Ja, ich muss mich ökologisch neu besinnen oder ich muss weniger essen oder ich muss mehr Sport treiben oder ich muss morgens früher aufstehen. Ich kann nicht immer, man muss umdenken, man muss im Leben neu anfangen. Jeder Mensch hat seine Vorsätze im neuen Jahr. Das hat ja Jesus nicht gemeint. Er hat ja auch gemeint mit der Umkehr, die Heimkehr des verlorenen Sohns zum Vater. Und deshalb kommt immer im Neuen Testament ein anderes Wort zu diesem Umkehren dazu, zu diesem Bekehren eigentlich, hebräisch Schub heißt Bekehren, kehre um, bekehre dich. Das war das Wort, folge mir nach. Wir schlagen mal auf Markus 2, Vers 14. Und dazu möchte ich nur sagen, Sie liegen mit Ihrer Kritik an uns Theologen ganz richtig. Theologen sind Leute, die eine einfache Sache kompliziert sagen. In der Bibel ist es ganz, ganz einfach. Und Sie sollten überall, wo Sie reden in einer Versammlung oder reden hören, immer wieder protestieren und sagen, ich lasse das nicht durchgehen. Das ist so einfach im Neuen Testament. Ist doch geschrieben von Fischer, für Kaufleute, für Leute aus dem Leben. Die Bibel ist doch kein kompliziertes Buch. Da kann doch jeder das einfach verstehen. Der Paulus war da auch kein versponnener Mensch. Und die es gehört haben, die Leute, waren Leute aus dem täglichen Leben. Und es muss doch in der Bibel wieder einfach rüberkommen. Und wenn ich dann frage, um was geht es im Glauben? Um was geht's? Um Jesus nachzufolgen. Einfacher kann man es überhaupt nicht mehr sagen, Jesus nachfolgen. Und das hat Jesus oft gepredigt. Als er vorüberging, sah Levi den Sohn des Alpheus am Zoll sitzen. Und er sprach zu ihm, und jetzt meinen wir, jetzt fängt Jesus an und erklärt ihm das Geheimnis der Dreieinigkeit. Und sie diskutieren, gibt's Engel oder wie muss man sich die Engel vorstellen? Wie war das bei der Erschaffung der Welt und wo nahm Kain seine Frau her? Und wie wird das einmal in der Ewigkeit sein? Und wie ist das mit unserer Leiblichkeit, wenn wir sterben? Ich kann ja unzählige theologische Fragen aufwerfen, auf die wir alle keine klare Antwort bekommen. Und Jesus hat es nie erörtert mit Menschen, obwohl er doch die Weisheit gehabt hätte. Er sah den Levi dort sitzen. Und was sieht er an dem Levi? Einen Mann, dessen Leben voller Sünde ist. Das mit dem Zoll war ja eine so schmutzige Angelegenheit. Das ist wie wenn einer heute Kredithai ist. Da schreibt dann die Annosen, sie kriegen jedes Jahr 40% Zins. Und dann lässt er die Leute ihre Einlagen machen und dann verschwindet er nach Paraguay. So waren die Zöllner Leute. Die haben wahnsinnig Geldschnitt gemacht, rein für sich. Nur hatten sie eine Besatzungsmacht hinter sich, die sie geschützt hat. Von den Leuten waren sie gehasst, weil sie dem Ärmsten noch das letzte Geld rausgezogen haben. Und auch interessant, dass Jesus kein Wort mit dem Mann spricht über sein ungerechtes Tun. Jesus hat gesagt, was du machst, ich schuf dich. Und er hätte ihm zuerst sagen können, die ganze Gemeinheit deines Verhaltens, und hätte ihm lange Standpauken halten können. Jesus hat sich darauf beschränkt und hat gesagt, folge mir nach. Und da macht Jesus deutlich, was Glauben ist. Wir sagen manchmal durch den Horizont blicken, viel einfacher. Dein ganzes Leben mit Jesus leben. Eine persönliche Lebensgemeinschaft mit Jesus haben. Merken Sie, dass das ein Trick vom Teufel ist, wenn der sagt, das ist eine konservative Theologie, die ich heute Abend predige, oder pietistische Redeweise. Das ist eine biblische Redeweise. Das ist Jesus von Nazareth im Originalton. Und es gibt kein anderes Christentum, das vor der Bibel bestehen kann, als die Jesus-Nachfolge. Kann ein Mann was anderes erfinden, das ist in seinem Belieben geschehen, aber hat mit dem biblischen Evangelium nichts zu tun. Da geht es nur um eins, folge mir nach. Und er stand auf und folgte Jesus nach. Kein Wort, offenbar kein Bekenntnis, nicht einmal die Frage, was hat er geglaubt? Würde mich doch interessieren, hat er geglaubt? Vielleicht sind wir auch mit unserem ganzen Grübeln immer viel zu neugierig und wollen wissen, wo steht ein Mensch? Folgt er Jesus nach? Und das ist eine Frage nach seinem Leben, nach seinem Tun, nach seinem Verhalten. Lebt er mit Jesus? Ist sein Tag im Licht Jesu geordnet, vor Jesus geprüft, auf Jesus hin ausgerichtet? Und gibt es natürlich in der Bibel auch Gespräche, die kennen wir auch und ich darf auch drüber reden, aber wir müssen uns auch vielleicht hüten, dass wir uns auch nicht verkrampfen. Manche Leute, die Sorgen sind, sagen, glaube ich richtig. Ich möchte Jesus nachfolgen. Und das ist zuerst eine Tat. Er stand auf. Er steht auf. Das ist schon mal, der saß ja hinter seinem Tresen da und hatte da seine Geldbüchsen und so weiter. Er stand auf und folgte Jesus nach. Jetzt interessiert uns, was wird aus dem Geld? Das sieht man schon. Ein Mann, der plötzlich in seinem Leben eine andere Rangordnung kennt, der plötzlich das, was ihm heute wichtig ist, nicht mehr wichtig nimmt, sondern sagt, ich habe etwas Wichtigeres und das möchte ich lösen. Und der von Jesus her sein Leben bestimmen lässt. Also ich habe heute Abend sagen wollen, es ist ganz, ganz simpel, dass Jesus einen Menschen ruft. Wie kann ich den Ruf hören? Den Ruf höre ich durch Menschen. Den höre ich durch Papier, das irgendwo bedruckt wurde. Den Ruf höre ich, kann ich auch durch Musik hören, wo der Ruf an mich dringt. Aber ganz wichtig ist, dass wir es zuspitzen. Wir wollen ja auch wieder, wenn wir im Hauskreis zusammen drüber reden, passen Sie auch immer auf, dass wir nicht bloß sagen, wir erörtern so neutral, wie man etwa drüber spricht und sagt, wir erörtern Krankheitssymptome oder was. Nein, ich will doch wissen, was will Jesus heute von uns? Wir müssen immer wieder zu der persönlichen Frage kommen. Die Generation vor uns, die hat so schöne Slogan gehabt, das ist immer wieder gut, wenn man die nicht ganz vergisst. Da war etwa der eine, Hauptsache, dass die Hauptsache immer Hauptsache bleibt. Oder einer dieser, das ist ein gutes Wort, nicht? Hauptsache, dass die Hauptsache immer Hauptsache bleibt. Das ist gerade für Christen wichtig. Ist gar nicht so dumm. Und der andere ist auch so schön, was nicht per Du geht, das geht per Du. Wenn das nicht in einen Zuspruch geht, was Sie immer sagen, ich möchte doch nur was hören, einen Aufruf und sagt, das will Jesus von dir. Dass Sie auch merken, einem anderen den Mut zu haben, sagen, du, das ist jetzt dran. Ich möchte es dir sagen. Oder im Hauskreis, ich will, dass die andere heute sagen, ich glaube, das müssen wir ganz neu beherzigen heute Abend. Ein Ruf gehört dazu. Wo werden Menschen gerufen? Ich habe mir es auch angewöhnt, Leuten zu sagen, ich rufe dich. Aber wenn ich das oft sehe, in junge Leute, die sagen, ich bin so ratlos, was soll ich mit meinem Leben sagen? Ich sehe es ganz klar. Und ich darf dir es im Namen Gottes sagen, nämlich die Kühnheit her. Wenn ich Gott darum bitte, um Klarheit, ihm sagen, du, ich rufe dich in einen Dienst. Und ich rufe dich in eine Aufgabe. So bestimmen wir ja auch junge Leute und sagen, übernimm eine Funktion. Der Ruf Jesu, aber der Ruf Jesu, der oft auch ganz konkret kommt im Gehorsam, dass man sagt, lass das, das ist schlecht in deinem Leben. wenn sie etwa irgendwo schlichten müssen, in einer Krise, dass sie einem sagen, das ist der Ruf. Und jetzt müsst ihr es ergreifen. Ich sage das manchmal auch gerne sehr drastisch. Ich möchte Ihnen Mut machen, dass ich sage, ich weiß nicht, wer Sie noch retten kann, wenn Sie es jetzt nicht packen in Ihrem Leben. Sie müssen rumkehren, Sie müssen raus aus diesem ganzen Dreck. Sie müssen eine Wende machen. Wir sagen das sicher viel zu wenig. Und manche Leute werfen es mit uns mit Recht vor und sagen, du hast uns da gelassen. Jesus hat immer Menschen sehr konkret angesprochen. Sie gerufen, hat sie mit Namen gerufen, sagt, das hat für dich eine Bedeutung. Das ist das seelsorgerliche Gespräch. Und das ist immer wichtig, dass das geübt wird, dass wir fragen, was ist richtig, was mache ich in der Sache, auch in der Not, die mich bedrängt, auch in einer schwierigen Lebensentscheidung. Jesus ruft und dieser Ruf verlangt nach einer Tat, nach Gehorsam. Und er stand auf und folgte Jesus nach. Und in dem Augenblick hat er keine Sicherheiten mehr. Vorher hat er sich lauter Sicherheiten aufgebaut. Wo sind die Sicherheiten? Ist bei Ihnen genauso. Die ganze Sicherheit ruht nur noch auf dem einen Jesus, dem Sie nachfolgen. Das ist eine Glaubensentscheidung. Und deshalb ist es nicht ein Sprung ins Ungewisse, sondern ein Sprung ins Gewisse. Ich weiß, an wen ich mein Leben hänge. Ich würde sagen, das weiß ja keiner, kann Ihnen ja heute auf der Bank sagen, was wird, wenn die EQ-Währung eingeführt wird. Was ist denn in der Welt überhaupt gewiss? Aber das ist gewiss. Die Zusagen Jesu, die Ihnen gelten, wenn Sie sie an ihn hinhängen. Und darum ist nichts Ungewisses mehr. In den anderen Berufungen der Jünger, wir haben ja viele im Neuen Testament geschildert, im Kapitel 3 haben wir schon ab Vers 13 die nächsten. Da heißt im Vers 14, er setzte die 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen. Was haben die denn überhaupt mitbekommen? Das, was sie von Jesus hören. Aha, wenn Sie sagen, ich weiß immer nichts zu sagen, da meinen Sie immer, Sie müssen wieder den Theologenfehler nachmachen, irgendwas aus Büchern abzulesen. Sondern, nein, Sie sollen das weitersagen, was Ihnen Jesus gesagt hat. Sie sollen hören, was Sie entdeckt haben. Und ich habe mir auch immer selber gemerkt, wir, die wir berufsmäßig irgendwo was sagen müssen, bei Krankenbesuchen oder sonst wo, das ist immer nur dort sinnvoll. Man merkt, dann kommen zwei Menschen, wo man sagt, das hat mich heute angesprochen in der Losung, heute Morgen der stillen Zeit, heute Morgen haben wir das Lied gesungen und das will ich Ihnen sagen, das hat mich angesprochen. Das, was ich von Jesus empfangen habe, wenn ich das weitergebe, ganz einfach, Sie schreiben einen Brief und sagen, heute Morgen beim Bibellesen bin ich an das Wort gekommen. Denn deshalb, darum hat Jesus seine Jünger gesagt, dass sie bei ihm sein sollen. Sie sollen Hörer sein bei ihm und dann predigen. Und das ist auch schön. Da empfängt man immer, je mehr man sucht und je leerer man ist. Gestern lange Stunden über den Predigtext, ich will am Sonntag über Psalm 126 predigen, die mit Tränen, sehr werden mit Freuden an, ich weiß nicht, wo meine Predigt hinläuft. Herr, rede, und das muss immer ein persönliches Reden werden, und wenn wir manchmal verzagen und sagen, ich habe gar nichts, gut, wir schöpfen es nicht aus irgendwelchen Schätzen, sonst muss ein Reden sein, zuerst will der Herr uns beschenken, und dann können wir andere beschenken. Jesus hat seine Jünger eingesetzt, dass sie bei ihm sein sollten. Er ruft sie in eine Nachfolge, löst sie aus den Sicherheiten, aus den Umgebungen, wo sie herkommen. Noch ein Wort haben wir geschrieben. Jesus will die absolute Autorität sein. Sehen Sie, ich sorge mich sehr um unsere Kirche, nicht wegen Wahlergebnissen, sondern ich sorge mich um unsere Kirche, dass sie nicht mehr den Mut hat, anders zu sein als die Welt. Dass sie letztlich einen Traum hat, wie hat es in der Ludwigsburger Zeitung geheißen, der Schritt in die richtige Richtung, endlich, weltoffen. Sicher, wenn man zum Schluss nicht mehr weiß, was ist Kirche und was ist Welt. Das ist biblisches, es gibt nur eine Kirche, und das ist die, wo Jesus Christus absolute Autorität ist. Und wo man ihm dient, und wo man Jesus dient, da wird man auch den Menschen gerecht. Das ist das Schöne. Jesus hat wie kein anderer den Menschen dienen können, weil er ganz für Gott da war. Und das ist immer die Rangfolge. Passen Sie immer auf, das ist so falsch, wenn man sagt, wir müssen doch aber heute für unsere Zeit, nur wenn wir für Christus sind, sind wir auch für unsere Zeit Leute. Dann sind wir auch die, die das Wort haben, das heute nötig ist. Aber nie, wenn wir eine Kopie der Umgebung sind. Und das ist bei Jesus so schön, er ist absolute Autorität. Allein auf seinen Befehl hin können wir im Glauben stehen. Und wir fragen immer, was willst du, Herr? Wir sind abhängig von ihm. Nachfolge ist das Schlüsselwort. Das Schlüsselwort des christlichen Lebens, ganz unkompliziert. Und da ist in der Bibel immer auch das Wort gebraucht vom Meister. Und das finde ich sehr schön, weil der Jünger eigentlich doch Lehrling ist. Das würde viel lieber Jünger als Lehrling übersetzen. Einer, der guckt beim Meister zu. Unser deutsches Lehrlingssystem hat ja etwas, was leider nirgendwo in der Welt mehr entwickelt wurde. Die Amerikaner, die müssen das erstmal lernen, was das deutsche Lehrlingssystem war. Das hat unsere ganze deutsche Wirtschaft in die Höhe gebracht. Nicht die Universitäten, behaupte ich, das Lehrlingswesen, weil da etwas mitgegeben wurde durch die Generationen hindurch am Wissen, an praktischer Lebenserfahrung, an Bildung und an Weisheit. Und das war bei Jesus genauso. Die haben zugeguckt, wie hat Jesus das gemacht? Die haben gesehen, da betet Jesus. Wie betet Jesus? Und das ist im Glauben gar nicht anders. Es wäre sicher besser, wir würden heute, statt unsere Theologen auf die Universität zu schicken, wir würden sie nur an die Seite stellen, zu bewährten, gestandenen Christen und sagen, guck doch zu, lernst doch, learning by doing. Du lernst es, indem du es tust, du darfst die Praxis haben und dann kannst du noch ein bisschen Theorie dabei haben. Aber so hat Jesus seine Jünger, seine Lehrlinge hineingenommen und hat sie zugerüstet. Und er hat sie mit hineingenommen in die ganzen Bewährungsproben und in die Krisen, die Schwierigkeiten. Sie haben alles miterlebt, das Auf und Ab, den Sturm und das Wetter und den Widerspruch der Menschen. Sie haben gemerkt, wie sie es nicht konnten. Da kamen sie zu Jesus wieder, wir konnten nichts. Dann sagt Jesus, woran das liegt, was sie falsch gemacht hatten. Sie konnten wieder fragen. Das ist so prima, dass das Glaubensleben nichts Theoretisches ist und vor allem nichts geht aus einem Buch, sondern das Buch ist für uns nur die Verbindung zu Jesus. Aber es ist eine persönliche Lebensverbindung, ein Leben auf Du und Du. Und das ist einzigartig bei Jesus. Und so brauchen Sie gar nichts mehr. Es wird Ihnen auch keine Sicherheit geboten. Sie haben ja kein Dach über dem Kopf. Wo sollen wir denn hingehen, wenn wir mit Jesus gehen? Ist mir ganz bestürzend auch in dem Gespräch mit unseren jungen Theologen gewesen, wo ich immer meinte, man könnte noch nur einen gewinnen von den arbeitslosen Theologen für die Medizin, dass die immer bloß gesagt haben, ja, wie ist es dann mit der Rente? Ja, das ist das allgemeine Rentensystem, das wir für die Mission, ja. Bei der Mission, dass man sich für die Mission gewinnen kann. Dass man Theologen für die Mission heute gewinnen kann. Und da meine ich immer, dass die Rentenfrage, das Allerwichtigste, die Rentenfrage und die Absicherungsfrage, vielleicht bei uns allen. Sagen, wenn der Herr uns Wege führt, jetzt wollen wir immer was auf den Theologen rumhacken, aber im Leben ist manchmal nötig, dass der Herr für mich Wege führt, wo ich einfach wage. Und ich freue mich, wie Martina Bastian in ihrem Leben so gesegnet wurde, die hinausging in ein Klima, allein als Frau, schon in Bangui, wo wir sie auch allein ließen, und doch ein erfülltes Leben. Einfach Jesus nach, jetzt ist sie 10 Jahre draußen, das ist ungeheuer. Ich weiß noch, wie sie zaghaft den ersten Schritt gemacht hat. Und es ist toll, wenn man sieht, wie Menschen den Weg gehen und wagen. Ohne Sicherheiten, sondern er ist meine Sicherheit. Ich gehe auf seinen Ruf und auf seinen Befehl hin hinaus. Auch hier in dem Dienst, den ich tue, sie gründen einen Hauskreis, sie gründen eine Kindergruppe. Es war immer noch mein Wunschtraum, dass einmal tüchtige Gemeindeglieder sagen, ich fange da an, in meinem Bezirk Kinder zu sammeln an einem Nachmittag und denen eine biblische Geschichte zu erzählen. In Stuttgart gibt es so viele Stadtteile, wo es viele Kinder hat, hier nicht mehr so viele, aber wo auch kaum Jugendarbeit oder Kinderarbeit ist. Wir würden vielleicht auch eine gewisse Hilfestellung bieten können. Das sind alles Augenblicke, wo Jesus einen ruft und sagt, du kannst das machen, komm, probier es. Und dann wagt man es ohne Sicherheit, ohne Absicherung und probiert es. Wir sind seine Zeugen. Wir wollen nur weitererzählen, was wir gehört haben. Wir wollen unser Leben auch transparent machen und auch den Menschen nur erzählen, sagen, das sind gar nicht wir, das ist der Herr. Das, was wir weitergeben dürfen, das kommt von ihm. Und Das geben wir euch weiter, was wir empfangen haben. Wir sind doch nur Lehrlinge. Jetzt kommt ein zweiter Punkt. Als erste war kurz erklärt, was heißt Nachfolge. Jetzt haben wir heute so eine schöne Losung gehabt. Dass ein junger Mann sein Joch schon in der Jugend tragen soll. Und dann war dabei gestanden das Wort aus Matthäus 11. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Viele meinen, Jesus lege uns Schweres auf. Und Jesus hat es bestritten. Das, was er uns auflegt, ist nicht schwer. Was er in der Nachfolge uns gibt, ist Ruhe und Erquickung. Wir sind in der Welt gehetzt. Bei ihm nie. Er will auch nie uns unter Druck setzen. Er will uns auch nie über Gebühr belasten. Er will immer die Last mittragen, die er uns auferlegt. Die Nachfolge ist nicht schwer. Wir sehen da irgendwo ein Leben der Entbehrung, vielleicht jetzt auch gerade so ein Missionarsleben, ist doch gar nicht so. Wir dürfen ja auch mithelfen in seinem Werk, auch hier, und der Herr beschenkt uns überall. Es sind immer beglückende Erfahrungen. Das merken wir bei den Diensten, die wir tun, bei jedem Besuch, wie es uns erquickt, wie wir erfrischt werden. Sein Dienst, der Dienst, den er uns auferlegt, ist auch kein Opfer, auch nicht etwas, was eine Leistung wäre, was wir tun müssen. Es gibt leider im Bereich der Christen, in der Geschichte der Christen, immer wieder solche Zerrbilder. Da denken wir etwa an die Mönche und sagen, guck mal, der ist ganz ausgemergelt. Und da denken wir, oh, das muss ein frommer Mann sein, gell, wenn er sich so kasteit hat. Dabei hat er sicher bloß eine Krankheit, gell, wenn er so ausgemergelt ist. Sagt nur gar nichts über die Frömmigkeit aus. Der Herr kann uns auch sehr wohl ernähren und uns auch alles Äußere schenken. Es ist keine Last. Und wir sollten es auch wieder sagen, das Leben ist doch voll von Gütern und wir dürfen uns freuen an dem Urlaub und an dem Geld, das er uns gibt. Und alles, wir dienen doch ihm und freuen uns an den Gaben. Es ist kein schweres Joch, das er uns auferlegt. Das ist das Zweite. Und das Dritte, noch einmal eine Geschichte aus der reiche Jüngling, Matthäus 19. Das mit dem Jüngling müssen wir uns abgewöhnen, der reiche junge Mann, müssen eine moderne Sprache sprechen. Matthäus 19, Vers 16. Der junge Mann, der wohlhabend war, aus einem guten Stall kommt und jetzt viel Geld hat und irgendwo umgetrieben ist von der Frage, wie er Jesus, ja, Matthäus 19, Vers 16 bis 22. Die Frage ist, wie kann man denn Gutes tun? Das ist umstritten. Was ist richtig? Was ist gut? Das ist eine lange Problemsache. Was soll ich in meinem Leben heute machen? Und ist das eine richtig oder das andere? Ich kann jetzt wirklich wie wieder zergrübeln in unheimlich viel Diskussion. Und Jesus lehnt ja einfach die Diskussionen ab. Werden Sie auch in Glaubensfragen kein Skrupelmensch, der immer wieder tief bohrt. Sagen Sie einfach, was ist so klipp und klar, die Gebote, die habe ich gehalten und gut. Und dann findet gleich Jesus den wunden Punkt. Und sagt dann, folge mir nach, gib deine Schätze her. Sehr interessant, dass Jesus nicht allen Menschen das gefordert hat, aber einem, der diskutieren will, hat er es gesagt. Einem, der sagt, das ist alles so problemreich, das ist das überhaupt nicht problemreich. Wenn du gut sein willst, hast du ja genügend Gelegenheit. Er will ja gut sein wie Gott. Und sagt Jesus, komm, folge mir nach. Und er kann nicht nachfolgen, weil er viele Güter hat. Was hindert sie in der Nachfolge Jesu? Was hindert sie? Sie müssen ihren Beruf nicht verlassen, ich glaube es gar nicht. Aber was hindert sie in der Nachfolge Jesu? Manche Leute sind auch bloß in der Nachfolge Jesu abgehalten, weil sie lauter Fragen haben. Und sie kommen über ihre Fragen nie hinaus. Und sie sagen, komm, pack's doch. Und es ist schön, dass man im Glauben gewiss wird, sobald man den ersten Schritt geht. Also wenn ich bei jungen Leuten oft bin und wir sprechen über die Glaubensfragen, die sagen, es ist alles so problemreich. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht richtig glauben, nicht richtig beten. Dann sage ich, wie steht's mit deiner Freundin? Das ist immer ein Punkt. Das meint Jesus. Wie steht's im konkreten Gehorsam deines Lebens? Wir können genau sagen, wie sieht's mit deinem Geld aus? Wie sieht's mit der Wahrheit aus? Wie lebst du mit deinen Eltern? Theoretisch über den Glauben diskutieren ist immer eine Flucht. Immer. Ist jetzt böse, was ich sage. Immer eine Flucht. Und wir sind manchmal so blöd, dass wir auf diese Spur gehen und mit Menschen nächtelang diskutieren. Und dann uns wundern, warum wir nie zu einem Ergebnis kommen. Die Abhaltungsgründe beim Glauben sind immer praktischer Natur. Ich will nicht den Weg mit Jesus gehen. Er ist mir zu eng oder scheint mir zu eng zu sein oder ich will die Gebote nicht halten, weil ich auf etwas nicht verzichten will. Und Sie müssen immer auch, wenn Sie im Gespräch mit jemandem sind, mal irgendwo überlegen, was sind denn vielleicht die Hinderungsgründe. Und das hilft uns dann vielleicht, dass wir auch nicht mehr so Redeschlachten brauchen, sondern liebenswürdig Menschen begegnen können, aber auch immer wieder sehen, es gibt manchmal den Punkt, den man zeigen muss und sagt, du, ich fürchte, es ist vielmehr der Punkt. Nicht der Verstandespunkt, dass man es nicht im Kopf fassen kann, sondern dass man es in der Praxis nicht leben will. Viele Menschen haben eine Angst, weil sie meinen, mit Jesus müssten sie sich verkrüppeln und müssen auf alles verzichten und würden alles verlieren. Und genau das Gegenteil ist richtig. Es gibt keine Lust in der Welt ohne Jesus. Mit Jesus wird sie erst groß. Genießen ohne ihn nicht. Was soll mir denn schmecken? Keine Brezel und keine Nudelsuppe ohne ihn. Wie will ich es denn haben und genießen? Und ich darf doch die Schönheiten der Welt genießen mit ihm. Und er will mir doch das Schöne zureichen, aber ich will es nicht dort haben, wo es mit der Sünde vermengt ist. Und das ist der dritte Punkt gewesen. Dann das vierte. Jesus hat sehr einfach darüber gesprochen, was Not ist. Da kommen wir an die Bergpredigt bei der Nachfolge. Ganz simpel davon gesprochen. Was ist das? Ja, wie ist denn das mit dem Gebot, du sollst nicht töten? Darf man zur Bundeswehr oder nicht zur Bundeswehr? Dann Jesus sagt, wie sieht's mit deinem Bruder aus? Man kann immer so leicht die Fragen sich verstellen. Und sie liegen doch viel konkreter in meinem Leben. Wie sieht's mit deinem Freund aus? Wie sieht's mit deinen Eltern aus? Wie sieht's in deinem Umfeld aus? Wie ist dein Leben? Wie sieht's mit deiner Begehrlichkeit aus? Und Jesus hat in der Bergpredigt so deutlich gemacht, wo er den Mittelpunkt sieht. Es ist schon merkwürdig, dass gerade vor einigen Jahren die junge Generation noch mal so auf die Bergpredigt kam, aber leider nicht auf die Punkte. Sie haben idealistisch mit Franz Alt ein pazifistisches Weltreich sich erträumt. Statt zu merken, das Leben beginnt dort, wo ich konkret Gott gehorsam bin und dann ganz einfach lebe. Und auf einmal auch spüre, ich bin ein Mensch der Sünde und des Ungehorsams. Das ist das Erschütternde in der Bergpredigt, dass da überall die Wunde aufgerissen wird, die nach einem Erlöser schreit, nach einem Heiland. Sie können die Bergpredigt nicht lesen mit jedem Vers und sagen, Herr, vergib mir und heile mich. Dann schließt Jesus die Bergpredigt mit dem und sagt, wer diese Rede hört und tut sie. Ja, Täter, aber Täter des Wortes wollen wir sein. Heute gibt es ja viele Leute, die sagen, es kommt nicht aufs Wort drauf an, wir wollen bloß irgendeine gute Tat tun. Nein, wir wollen Täter des Wortes Jesus sein. Er hat uns seinen Willen so klar enthüllt und hat uns so klar gesagt, was gut ist und was er von uns will. Und wir wollen auch in der Gemeinde Jesu es völlig klar lassen, dass wir die Ordnungen Gottes kennen und wissen. Und die sind nicht eng. Die sind sehr weit und sind nicht viel und es ist nicht kompliziert. Es ist klar, was Wahrheit ist und was Reinheit und was mein Nächster fordert und was Liebe will und was. Wir wissen es doch. Und darum ist der Weg so einfach, wer dieses hört und tut, darf den Weg des Glaubens gehen. Sicher, von der Vergebung Jesu beschenkt und von ihm getragen auf dem ganzen Weg. Und jetzt noch ein letztes. Da kommt noch eins dazu, dass Jesus immer wieder in der Nachfolge gesagt hat, dass man sein Kreuz tragen soll in der Nachfolge. Ja, jetzt sind wir doch wieder dran. Was ist denn das Kreuz? Jeder trägt ja so sein Kreuz und jetzt setzen wir alles ein, dass man eben seine Nöte hat und seine Probleme. Jesus hat ja das Kreuz ein bisschen anders verstanden. Er hat gemeint, dass wir das tun, was uns nicht passt. Dass Jesus uns einen Weg führt, und zwar schon mit dem Tag der Bekehrung, dass ich meine Selbstliebe kreuzige. Oder Paulus sagt, dass wir unsere Lüste und Begierden kreuzigen. Unser Fleisch, unser normales Leben will etwas anderes, was mit Gott nicht zusammengeht. Und da ist vom Anfang an wichtig des Glaubensweges, dass ich sage, ich möchte mich nicht von meinen Sinnen treiben lassen. Das ist schwierig, wenn wir in einer Zeit leben. Heute ist es genauso umgekehrt. In unserer Gesellschaft ist die Lust zum entscheidenden Lebensantrieb geworden. Das ist das Ende der Frankfurter Schule gewesen, der 68er Revolution und der Hippies und alles. Ich möchte das tun, was ich will. Und da ist irgendwo die Frage noch, was ist bezahlbar und wie weit kann man das noch treiben und was darf ein Mensch noch alles tun? Fast alle Tabugrenzen sind gesprengt. Aber die Menschen haben dieses Glück nicht gefunden. Und sie werden es nicht finden. Weil nirgendwo das liegen kann. Wenn man sich selbst verwirklicht. Wir haben heute eine junge Generation da, die sehr unerfüllt ist, weil sie nie in der Kindheit etwas tun musste, was nicht gefällt. Sie können alle das noch erzählen, wie ihre Mutter dann sagte, wenn sie sagen, ich habe keine Lust dazu, dann machst du aber ohne Lust. Aber das habe unsere junge Generation fast nie mehr gehört. Wenn man es gar nicht mehr tun darf, wenn Sie das neulich gelesen haben, in der Zeitung mit dem Schulschwänzen, nicht? Dass oft in einer Klasse von 30 vielleicht 5 noch da sind im Wirtschaftsgymnasium und natürlich alle grundlos. Und der Streit darum geht, ob man das im Zeugnis noch irgendwo festhalten kann, damit die Herren das wenigstens spüren, wenn man sie irgendwo einstellen will in einen Betrieb. Wir haben ja eine Generation die es besser haben schon als wir und die alles tun darf und die Menschen sind unerfüllt und glücklich. Unerfüllt und unglücklich. Weil es irgendwo nicht mehr, keine Lebenserfüllung mehr gibt. Wenn Sie sich prüfen, was macht Ihnen am meisten Freude heute, wenn Sie jemand anderem Freude machen dürfen. Vielleicht sagen Sie, ich kann gar nichts mehr brauchen, was man mir schenkt, ich habe eh zu viel oder so, aber ich freue mich, wenn ich einem anderen helfen kann. Oder? Und die ganzen Ziele völlig auf den Kopf gestellt sind und dann man erst wieder versteht, was Jesus sagt von der Selbstverleugnung. Wir sollen wieder Mut haben, sagen, wir wollen junge Leute erziehen zur Selbstverleugnung. War doch früher auch ein Stil, dass man gesagt hat, ja, es wird ganz verspottet, dusch dich kalt und steh früh auf, auch wenn du nur schlafen willst. Geh doch mal gegen dein Ich vor. Du kommst im Leben nie weiter, wenn du es nie gelernt hast, einmal das alles zu unterdrücken, was du gerne wolltest. Und wenn man es nicht früh lernt, wird man es gar nicht mehr lernen. Aber Jesus spielt eine ganz wichtige Rolle im Dienst für ihn. Wer nicht sich selbst verleugnet, kann nicht Jünger Jesus sein. Und da ist irgendwo auch nötig sagen, also, ich gehe. Oder ich tue etwas. Gerade wenn es gegen den Strich geht. Und das ist der Weg Jesu, den er selber gegangen ist ans Kreuz. Und da gelten uns die Seligpreisungen. Jesus sagt, selig sind die, denn das Himmelreich ist ihr. Es wird ihnen sonst nichts versprochen der Welt. Das sind natürlich im Grunde in den Augen der Welt die Verrückten, aber die Nachfolge Jesu ist das Schönste. Und dann passt es auf einmal wieder. Das hat Jesus bestätigt mit den Seligpreisungen. Das gilt und dass das Leben lohnt. Aber ich wollte heute nur sagen, es ist ganz simpel und einfach. Jesus als Autorität folgen ist mit dem Leben. Und ich hoffe, dass Sie jetzt auch die Brücke finden, in Ihrem Leben es umzusetzen und sagen, es hilft mir wieder ganz konkret in Entscheidungen hinein, was ich ganz konkret tun muss. Ich will weitererzählen von dem, was ich empfangen habe. Und ich will auch nicht im Selbstmitleid mich verzehren, wenn der Herr mir viel Schweres auferlegt. Das gehört zu dieser Welt. Sicher. Obwohl es uns noch so gut geht wie keinem anderen Volk auf der Welt. Das ist ja mein Spruch, aber es ist schwach. Vom Äußeren her. Aber der Herr legt uns natürlich manches auch auf, damit unser Leben Tiefgang bekommt. Aber auch damit wir nicht dauernd an unserem Ich kleben bleiben. Und dass wir endlich anfangen und sagen, Herr, jetzt reden wir nicht mehr von mir, jetzt reden wir mal von dem, was du willst. Und jetzt haben wir ein Programm für die Welt und für unseren Dienst und freuen uns, was der Herr uns noch vorlegt. Und es ist ein spannendes Leben, ein interessantes Leben in der Nachfolge Jesu.